Ich möchte die Message von heute einführen mit einer Geschichte, die ich erlebt habe. Also, wie es halt ist, so eine Alltagsgeschichte, wenn man Kind hat. Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr ein bisschen Ferien gemacht. Und Rebecca und ich, wir teilen die aufteilen. Wir haben zwei grosse Buben, zwei kleinere Mädchen und dann teilen wir manchmal aufteilen. Und Rebecca ist mit den Buben Skifahren auf dem Kunstschnee von Andermatt. Nein, vielleicht war es der richtige Schnee, aber es hat zu der Zeit nicht so viel Schnee gehabt. Und ich mit dem Mädchen zu Hause. Und dann haben wir Mittag gegessen, dann haben sie relativ lange Mittagsschlaf gemacht, dann habe ich sie mal aufgenommen, das Vieri-Essen gespielt. Und irgendwann am Vieri, hey, was machen wir noch, oder? Was machen wir heute noch? Und dann hat die Mädchen gesagt, wir wollen bröteln. Weil wir gehen gerne bröteln, auch im Winter, mit Schlangenbrot und Nutella. Und dann, ja, wenn wir Schlangenbrot und Nutella. Und sie, ja, Schlangenbrot und Nutella, mega cool, oder? Hat euch kein Auto gehabt, dann überlegt, weil es ist die nächste Brötelstelle. Und die ist hier im Bireckwald, habe ich gedacht, also gerade so hinter dem ISF, neben dem FC Luzern steht jetzt so ein Wald mit Brötelstellen. Das Problem ist, es war ein bisschen feucht, es hat ein bisschen geregnet in der letzten Zeit. Ich habe aber auch gewusst, es hat meistens so ein Beig von Holz von so netten Leuten, die einfach Holz unter einem Tuch und den kann man dann rausnehmen. So habe ich es auf jeden Fall gedacht. Sind wir am 4. Mal losgefahren mit den Trottis, was mit einem knapp 3- und knapp 5-Jährigen zu dieser Zeit, jetzt haben ja beide Geburtstag gehabt, letzte Woche, jetzt sind es 3 und 5, eigentlich schon eine Herausforderung ist in sich. Und dann sind wir losgefahren zu dieser Brötelstelle und unterwegs so kurz müssen Nutella besorgen. Und wo wir ankommen, sind jetzt schon leicht eingedunkelt. Dann sind wir zu dieser Brötelstelle, ich bin zu dem Ort, wo das Holz liegt und es war nicht mehr rum. Die haben das abgeschafft, oder? Und dann musste ich Holz sammeln, beide Mädchen in der Hand. Es ist ein bisschen Angst im Wald, weil es ein bisschen dunkel ist. Das Holz, oder? Und du weißt, wenn das Holz nass ist, dann musst du irgendwie so natürliche Holzbeigen finden, wo kannst du drunter reingehen, Holz rausziehen, das eben noch trocken ist. Und habe dann versucht, das Feuer zu machen. Erster Versuch gescheitert. Dann, meine Mädchen schon ein bisschen, ja, Papi, wenn wir nicht wieder heim und so. Und so. Ich dachte, ja, weisst, nachher lacht mich der Rebecca immer aus. Er sagt, du kannst nicht mal ein Feuer machen, gell? Sag, komm, wir machen noch einen Versuch, oder? Und dann wieder Holz, wieder die Mädchen in der Hand und dann musst du irgendwie gehen, die Tannenkreis und ein bisschen dickes Holz und so, wie es halt so ist bei einem Feuer. Und nach dem zweiten Versuch habe ich dann resigniert und habe gesagt, ja, wenn wir nicht doch vielleicht lieber heim und beide Mädchen, ja, lieber heim, oder? Was dann auch noch ein Fahrt war, du musst dann alles drauf, oder? Mit der Trotti. Das ist dann auch noch eine Challenge in sich, bis du dann wieder zuhause ankommst, weil so uns auf mir wohnen ja ein bisschen am Hang. Aber es war gleich eine spannende Erfahrung gewesen, oder? Und wir sind in dieser Serie «Fresh erweckt leben». Und wir hatten am Donnerstagabend Small Group. Ich habe so eine Small Group, das sind so eine Kleingruppe von 9 Männern. Und ich habe die Frage gestellt, was bedeutet für dich überhaupt erweckt leben? Und alle haben ein bisschen andere Ansätze gehabt. Jemand hat gesagt, für mich bedeutet, wenn mein Ego in den Hintergrund geht und Gott mir Raum hat. Oder jemand hat gesagt, wenn ich wirklich den Plan laufe, den Gott für mich bereit hat. Wir haben verschiedene Ansätze, aber wo wir uns alle ganz einig sind, dass erweckt leben bedeutet, dass es für eine Leidenschaft in unserem Leben ist. Oder auch wenn du eine Ehe hast, die erweckt ist, dann brennt es Feuer für deine Frau oder für deinen Mann. Und so soll es auch sein, in einer Beziehung mit Gott, es soll eine Leidenschaft da sein. Und wir haben gesagt, hey, wir möchten miteinander unterwegs sein und lernen, dass die Leidenschaft zunimmt. Und wir haben bereits 2 Predigten gehabt in dieser Serie. Vor 2 Wochen haben wir so das Thema geredet, überrascht von Gott. Letzten Sonntag hat Christina die Predigt gehabt, was hast du für Erwartungen? Und heute ist das Thema erweckt Leben, wie mache ich das überhaupt? Und ich habe hier ein Bild mitgenommen für dich, sodass du das Bild ich dir vorstellen kannst. Eben zum Thema Feuer, oder? Einfach zum dir ein kleines, ich bin ja Spezialist, wie du weißt, ich bringe immer und überall ein Feuer hin. Genau, oder? Und wir haben so, das Bild ist für uns so ein bisschen, wir möchten das Small Group wie so Holzscheitli sein. Oder wenn du das Feuer machst, irgendwann, wenn du nur ein Holzscheitli hast und du zündest es an, irgendwann verbrennt das. Darum braucht es immer wieder neue Holzscheitli, die dich wieder anzündet. Und wenn einer mal ein weniger brennt, dann ist der andere, der mehr brennt. Und so können wir zusammen unterwegs sein als Team und einander begleiten auf dem Weg von erweckt Leben. Und ich möchte mit dir heute etwas ganz Einfaches machen. Wir gehen einfach in einen Bibelabschnitt rein und ich lege dir einfach aus. Also wir gehen einfach Vers für Vers durch. Wir gehen durch 12 Vers, ein nach dem anderen und werden einfach den Teil, wie die Bibel heute zu uns redet. Und wir gehen rein in die Apostelgeschichte, Kapitel 19. Vielleicht hast du die Bibel live dabei und sonst haben wir sie hier auf dem Screen für dich. Und wir starten mit dem Vers 1. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf eine Gruppe von Jüngern, die seine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Also was sehen wir in dem Vers? Der Paulus, also da vorne im letzten Kapitel geht es um Apollos, aber da übergehen wir jetzt, der Paulus ist unterwegs. im Kleinland und kommt runter in die Stadt Ephesus. Ephesus war zu dieser Zeit die zweitgrösste Stadt des Römischen Reichs, 200'000 Einwohner. Es war eine Hafenstadt im Südwesten der Türkei und dort ist so ziemlich jeder durchgereist, der irgendwie auf Reisen war. Also auch wirklich so ein Zentrum. Zusätzlich war eines der 7 antiken Weltwunder in Ephesus der Tempel der Artemis. Die Artemis ist die Fruchtbarkeitsgöttin. Das war auch ein grosser Götzenkult in diesem Ort. Und der Paulus kommt an diesen Ort, auf Ephesus. Ich habe hier 2 Bilder dabei. Ich weiß gar nicht, ob du es schon gezeigt hast. Ephesus hat grössere römische Ausgrabungsstätte als Rom selber. Also in Ephesus kannst du effektiv einen Eintritt zahlen und 3/4 Stunde, ich bin dort gewesen, durch römische Ausgrabungen durchlaufen. Und es gibt dir nachher wirklich ein schönes Bild. Und 2 von diesen Fotos haben wir da. Und Ephesus ist eine wichtige Stadt. Der Paulus kommt in die Stadt. Und wenn immer der Paulus in die Stadt kommt, in eine Stadt kommt, hat er natürlich einen Wunsch, dass sich etwas verändert. Der Paulus war nicht der Typ, der gesagt hat, ja, Ephesus mal ein bisschen Ferien machen, Sightseeing. Sondern der Paulus hat gesagt, das Wort Gottes muss in die Stadt kommen. Und wenn ich die Stadt wieder verlasse, soll da eine Gemeinde stehen, eine lebendige Kirche, die Zeugnis abgibt für Gott. Das war sein Herz. Und er kommt in die Stadt und er trifft auf eine Gruppe von Jüngern. Und im Vers 7, gehen wir mal mit dem Führer zum Vers 7, heisst dann auch, wie gross die Gruppe war. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Also du siehst, wir reden hier in einer Stadt von 200'000 Leuten von 12. Also es ist jetzt nicht eine Gruppe, die einen riesigen Einfluss hat auf die Stadt. Es ist eine kleine Gruppe, eine Gruppe, die wenig Kraft hat gegen aussen. Aber es sind 12 treue Männer, die sich treffen. Die in dieser Stadt von Götzenkult, in dieser Stadt, die so weltoffen ist, die vielleicht ganz andere Werte herrscht, als im Reich von Gott, sich trifft und treu ist. Und ich glaube, das ist das erste Geheimnis von einem erweckten Leben. Du brauchst eine Gruppe. Du brauchst eine Gruppe von Menschen, die mit dir unterwegs sind. Ich weiss, es gibt so Typen, ich gehöre manchmal auch dazu, die sagen, wir schaffen es allein. Aber das ist nicht biblisch. In der Bibel sind wir als Gruppe unterwegs und die Gruppe wird noch genauer definiert. Das heisst, sie sind Jünger gewesen. Also sie haben Jesus nachgefolgt. Nicht einfach eine Gruppe von 12 Biker-Kollegen oder FC Luzern-Fans oder was auch immer, sondern eine Gruppe von Jüngern. Also ihr Ziel, ihr Motiv war, wir gehen zusammen für die gleiche Sache und unterstützen uns in unserem Weg im Glauben an Jesus. Der Paulus trifft die 12 Jünger und fragt ganz schnell ganz eine einfache Frage, die nachher, wie du wirst sehen, recht viel auslöst. Er stellt die simple Frage: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Fragt er sie. Den Heiligen Geist empfangen, entgegnen sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Also Paulus sagt, ja, wenn wir etwas bewegen in dieser Stadt, dann brauchen wir den Power vom Heiligen Geist. Und dann sagt, ja, haben die denn den Heiligen Geist? Die sagen, wir haben nicht einmal gewusst, dass der schon gekommen ist. Und du merkst, der Paulus merkt, da fehlt noch etwas. Und dann kommt die nächste Frage, was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten, aber verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihnen kommen würde, nämlich an Jesus. Ich möchte hier einen kurzen Abriss geben von der Taufgeschichte in der Bibel. In der Bibel kennen wir 3 Taufen. Wir kennen die sogenannte Proselytentaufe. Was ist ein Proselyt? Ein Proselyt ist ein Nicht-Jude, der Jude werden wollte. Also im Alten Testament bist du ja automatisch in Glauben hineingeboren worden. Du bist als Jude geboren worden, dann bist du Jude gewesen. Es ist genau so wie im Hinduismus, dann kommst du auf die Welt als Teil einer Kaste und du bist als Teil durch deine Geburt hineingeboren. Im christlichen Glauben läuft das anders. Jesus sagt, du wirst hineingeboren durch Taufe im Wasser, durch deine lebendige Entscheidung für ihn. Aber als Jude wirst du geboren und du bist Jude. Du lässt dich beschneiden, also nur ein Buben mit 8 Tagen als Zeichen, ich bin Teil von dem Bund. Jetzt aber, wenn ein Nicht-Jude wollte Jude werden, das hat es ja immer wieder gegeben, beispielsweise das Volk Israel auszogen ist aus Ägypten, heisst, dass sich viele Ägypter ihnen angeschlossen haben, hat es eine Taufe gegeben. Man hat sich hineingetauft ins Judentum. Das ist die sogenannte Proselytentaufe. Das ist die einzige Taufe, die wir kennen. Der normale Jude hat sich nicht taufen lassen. Und dann ist der Johannes der Täufer gekommen, ein paar Jahre vor Jesus. Und seine Message war, hey, wir alle brauchen eine Taufe. Nicht nur die Nicht-Juden, die Juden werden wollen. Wir sind nicht einfach Nachfolger von Gott, nur weil wir irgendwo zu einem Volk gehören. Wir alle müssen Umkehr tun und müssen uns taufen lassen. Und der Fokus der Taufe von Johannes war die Umkehr. Die Umkehr, Buße tun. Die Leute sind gekommen, heisst er im Lukas Kapitel 3, und haben gesagt, wir sind Zöllner, was sollen wir tun? Und dann sagt Johannes, verlangen nicht mehr Zoll, also nicht mehr Zoll, als euch zusteht. Oder die Soldaten sind gekommen, was sollen wir tun? Und dann sagt Johannes, sind zufrieden mit eurem Sold und so weiter. Also so der Ansatz war, Umkehr tun und ein gutes und heiliges Leben zu führen. Und das ist die Taufe, die die Gruppe von diesen 12 gekannt hat. Aber bei der Taufe um Jesus geht es um viel mehr. Das erkläre ich euch gerade. Das heisst dann im Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Also sie haben sich dann nochmal taufen lassen, obwohl sie auf die Taufe von Johannes gemacht haben, weil in der Taufe von Jesus geht es eben um viel mehr. Es gibt einen Prozess vom Abentauchen, das haben wir vorhin gemacht mit der Taira und der Samira. Und das Abentaufen bedeutet, ich beende wie mein altes Leben. Ich nehme den Tod von Jesus an und all den Schutt und Dreck lasse ich in dem Wasser zurück. Aber es gibt eben auch noch einen zweiten Aspekt, und das ist das Auftauchen. Wir sind ja mega happy, dass bis jetzt im ICF Luzern oder ICF Zentralschweiz jeder, den wir abgetaucht haben, auch noch auftaucht ist. Also wir haben da noch eine 100%ige Quote. Und Auftauchen bedeutet, ich werde Teil von dem neuen Bund mit Gott. Ich lebe in der Erfüllung vom Heiligen Geist. Ich habe Zugang zu Freude und Frieden in Gott. Ich habe Zugang zu einer persönlichen Beziehung mit dem Vater im Himmel. Das ist der Prozess vom Auftauchen. Es ist Anteil haben an der Auferstehung. Das Abentauchen ist Anteil haben am Tod und das Auftauchen ist Anteil haben an der Auferstehung. Und ein ganz zentraler Teil davon ist, dass man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Das muss nicht immer gerade bei der Wassertaufe passieren. Es gibt auch in der Bibel Beispiele, was vorher passiert oder nachher oder wie auch immer. Aber der Heilige Geist erfüllt dich und du kommst raus mit einer neuen Kraft und mit einem neuen Zugang. Und das hat diesen 12 treuen Jüngern gefehlt. Wir können vielleicht sagen, die Holzscheitli sind da gewesen, aber das Feuer, die Flamme, die Wärme, das hat irgendwo noch gefehlt. Der Heilige Geist hat gefehlt. Und darum haben die 12, sind sie auch einfach 12 geblieben. Sie sind treu gewesen. Sie sind dran geblieben. Im Bibelstudium, im Gebet, im Besuch von der Synagoge, alles mega wichtig. Aber ihnen hat etwas Wichtiges gefehlt. Und das ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt der Vers 6. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, fast immer in der Apostelgeschichte, wenn jemand den Heiligen Geist empfangen hat, hat ihnen jemand die Hände aufgelegt. Fast immer ein autorisierter Leiter, der die Hände auflegt, nicht ganz immer, aber meistens, kam der Heilige Geist auf sie herab und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Also aus der Theorie von, ja, Gott ist gut und das Alte Testament kennen und so weiter und so fort, ist plötzlich Praxis geworden. Es ist eine Kraft entstanden. Und kannst du mal, Willi von Multimedia, den letzten Slide einblenden? Ich ziehe das mal ein bisschen vor, ein Zitat aus einem Kommentar, den ich gelesen habe diese Woche. Es ist etwas Grosses, wenn Menschen aus einem armen und engen Christentum herauskommen zu der eigentlichen Wahrheit und Fülle des Lebens in Christus. Es ist für alle Zeiten und gerade auch für unsere Gegenwart entscheidend wichtig zu wissen, eigentliches Christsein ist Geistempfang und Leben im Heiligen Geist. Das ist aus der Wuppertaler Studienbibel. Und das ist genau so, was die 12 erlebt haben. Raus aus dem engen, beschränkten Rahmen in eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sie haben angefangen, in neue Sprachen reden. Sie haben angefangen, prophetisch reden. Das heisst, das ist eine Erfüllung aus einer Prophetie vom Alten Testament. Das heisst, eure Söhne und Töchter werden Träume bekommen. Gott wird zu euch reden. Das hat Samira erzählt. Sie war in dem Obst gewesen, 6 Liter Blut verloren, nahe vor ihr. Und sie hat plötzlich gespürt, hey, Gott steht hinter ihr. Gott ist da. Und Gott fährt an zu reden. Und die Menschen haben gemerkt, das Ganze ist nicht einfach Theorie, irgendeine Tora auf Hebräisch geschrieben, sondern das Ganze bekommt jetzt eine Kraft. Es bekommt eine Dynamik. Das Wort dynamisch ist ein biblisches Wort, kommt vom Neuen Testament, dynamisch. Es bekommt eine Dynamik. Und das ist dann das, was die erlebt haben in Ephesus. Und ich glaube, wenn wir erweckt leben wollen, es braucht 2 simple Elemente. Es braucht eine Gruppe von Leuten, die in der Gemeinschaft treu dranbleiben. Und es braucht Kraft vom Heiligen Geist. Beides geht untereinander nicht. Also Kraft vom Heiligen Geist ohne Gemeinschaft wird dich irgendwann verbessern. Entweder wirst du abgelöscht oder du wirst irgendwie mega schräg oder freakig oder was auch immer. Aber Gemeinschaft ohne den Heiligen Geist, das ist einfach eine Gruppe, die irgendetwas macht ohne Leben. Aber es braucht 2 Elemente. Das ist überhaupt nicht kompliziert. Es braucht eine Gemeinschaft von Jüngern, die wir hier haben im Vers 1 und dann in den ersten Vers, Vers 2 bis 6, die Kraft vom Heiligen Geist, die wirkt. Das ist das ganze Erfolgsgeheimnis der Apostelgeschichte. Die Bibel ist nicht kompliziert. Genau, es ist immer noch eine Frage der Umsetzung, oder? Das waren mal die ersten 6 Verse. Und dann kommt der 7. Vers. Es waren etwa 12 Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Das haben wir auch schon am Anfang gelesen. Genau. Jetzt, wie haben sie es umgesetzt? Also, wie transformiert man jetzt eine Stadt? Jetzt ist der Paulus dort, sieht Ephesus, die zweitwichtigste Stadt vom Römischen Reich, mit dem ganzen Götzenkult von der Artemis und so. Was ist seine Strategie? Wahrscheinlich die gleiche, wie ich auch gewählt habe, weil er hat vielleicht auch gerne geredet, so wie ich auch. 3 Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Der Paulus hat angesetzt bei den Juden. Die Synagogen sind die Juden. Es gab viele Juden gegeben in Ephesus, im ganzen Römischen Reich hat es viele Juden gegeben. Und er ist dort an und hat angefangen, jeden Sabbat lehren in der Synagoge. Als Rabbiner hat er die Möglichkeit gehabt, zu lehren, hat gelehrt, hat diskutiert, hat Gespräche gehabt mit diesen Juden und hat über das Reich Gottes gelehrt. Das Reich Gottes ist etwas, auf das haben die Juden gewartet. Weil im Alten Testament gibt es immer wieder so eine Abfolge. Es gibt immer das Volk, das Israel erobert, zum Beispiel Ägypten, oder? Während dem Volk Israel, in dieser Sklavereizeit. Und dann gibt es einen Befreier, der sie rausführt und ein neues Reich, das entsteht. So ist es im ganzen Buch von der Richter zum Beispiel auch. Und es war ja wieder das gleiche Setting gewesen. Das Volk Israel wird unterdrückt von den Römern und jetzt hat man gewartet, bis der Königssohn kommt, der Messias, und das Reich Gottes aufbaut. Nur hat so Jesus ganz anders gemacht, als sie es erwartet haben. Nicht mit militärischer Kraft, nicht mit einer Armee, sondern hat eben ein Reich vom Herz aufgebaut. Ein himmlisches Reich. Und der Paulus hat ihnen die Prinzipien weitergegeben. Und dann passiert etwas Interessantes. Und das willst du nicht unbedingt, wenn du eine Stadt willst, oder eine Familie oder einen Mensch für Gott gewinnen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus, bis zur Glaubensrichtung sind wir glaubt. Genau. Also du merkst, jetzt gibt es Widerstand. Und nicht alle nehmen das auf und es kommt eine Gruppe und fängt an von negativ reden. Und jetzt, was hat der Paulus gemacht? Ist er dran geblieben? Hat er weitergemacht? Im nächsten Vers heisst dann, und das finde ich mega spannend, daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, mit seinen 12, trennte er sich vor den jüdischen Gemeinden und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Finde ich auch einen schönen Namen für ein Kind, allenfalls mal, du bist der Tyrannus, oder? Why not? Genau, das ist schon ein bisschen mal durchgegeben, wenn er in der Schule der Chef ist, oder? Genau. Samira übrigens noch. Genau, wir haben noch Bibel für dich und Taira, gell? Genau, sehr gern geschehen. Mega. Also der Paulus hat gemerkt, und das ist mein nächstes Bild, das ich mitgenommen habe, eine Tür geht zu. Und wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du immer wieder erleben, wie auch die Türen zugehen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir Christen sind so fein. Wir sind manchmal ein bisschen Weicheier. Oh, ich verstehe Gott nicht, weil das und das ist passiert. Jetzt bin ich doch jede Woche Migros und Mayonnaise ist immer im ersten Regal gewesen und jetzt ist sie plötzlich zuhinterst hinten. Gott, ich verstehe dich einfach nicht mehr. Aber wirklich, also es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe wirklich manchmal das Gefühl, also so schnell verstehen wir Gott nicht. Oder? Vielleicht schon nicht wegen der Mayonnaise. Es ist mir einfach, das ist mir nur in den Sinn gekommen, weil alles, was ich erzähle, habe ich ja oft irgendwo erlebt, oder? Und so eine ähnliche Story habe ich effektiv mal erlebt, oder? Oh Gott, wieso ist jetzt die Mayonnaise dort hinten? Du bist so ein guter Gott und jetzt ist sie dort hinten. Ich komme wirklich nicht mehr raus, was oben und unten links und rechts ist, oder? Oder die Jünger, die nach, wenn der Heilige Geist in dir lebt, dann siehst du offene Türen, aber du kannst es auch akzeptieren, wenn eine Tür mal zugeht. Auch wenn es schmerzvoll ist. Wir haben im Jahr 2011 das ICF Schweiz gegründet. ICF Zug und Luzern haben wir schon gehabt. 5 Jahre später, und wir haben ja eine Gruppe auf dem ICF Altdorf, die den Livestream schaut heute, ist das ICF Schweiz zugegangen. Die Türen sind zu, wir haben einfach zu wenig Leute gehabt. Wir haben es nicht weiterführen und es war schmerzhaft gewesen. 2 Jahre später sind für den Alan, der das ICF geleitet hat, mit der Steffi zusammen, seiner Frau, die Türen aufgegangen für das ICF Altdorf. Und verstehst du, so ist es oft, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Die Türen gehen zu und dann habe ich das nächste Bild, die Türen gehen wieder auf. Und die Tür musste zugehen bei der Synagoge, weil bis dann ist die Botschaft nur zu den Juden. Aber bei der Apostelgeschichte heisst es ganz klar, die Botschaft gehört zu allen Menschen. Und ab dem Moment hat der Paulus gesagt, wo gehe ich hin? Ich gehe in den Lehrsaal vom Tyrannus. Ich habe versucht zu googeln, wer ist der Tyrannus? Man weiss wenig über ihn, aber er hat vermutlich irgend so eine Philosophie- oder Rhetorikschule gehabt. Und vermutlich so über die Mittagspause oder in der Abendzeit hat der Paulus die können nutzen, täglich über 2 Jahre lang zum Lehren. Und dann kommt Vers 10, das tat er volle 2 Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nicht-Juden, die Botschaft des Herrn hörte. Ephesus ist perfekt gelegen, besser als Rom. Weil Rom ist am Rand des Römischen Reich, nicht gerade am Rand, aber Ephesus war im Zentrum des Römischen Reich. Die Ost-, die südöstliche Küste der Türkei, jetzt sind die Leute durchgekommen, gereist auf alle Seiten. Und der Paulus ist 2 Jahre täglich hat er geredet in dem Lehrsaal vom Tyrannus. Zuerst ist eine Tür zugegangen und dann ist eine Tür aufgegangen. Und der Paulus und seine 12 Jungs, die dann wahrscheinlich immer mehr geworden sind, haben gesehen, wie etwas passiert ist. Sie haben erweckt gelebt. Das Thema ist ja erweckt leben, wie geht das überhaupt? Wenn du willst erweckt leben, wenn du willst etwas von dieser Begeisterung und Leidenschaft für Gott spüren, du brauchst 2 Elemente. Du brauchst eine verbindliche Gruppe von treuen Leuten und du brauchst Feuer und Flamme vom Heiligen Geist. Und wenn diese 2 Sachen zusammenkommen, ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Und das ist da, was wir da sind. Und dann geht es noch weiter. Im Vers 11, dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Und dann Vers 12, die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt, oder Schürzen, die er bei seiner Handwerkenarbeit getragen hatte, und legte sie auf die Kranken, mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Also, wir haben ja, die Apostelgeschichte ist ja vor allem eine Geschichte von, wir sagen zwar Apostelgeschichte im Buch, aber eigentlich ist es eine Geschichte von Paulus und von Petrus. Ups. Ja, das ist es. Jetzt ist es zusammengehört. Hat jemand von euch in der ersten Reihe Lust, das wieder aufzubauen? Hey, danke, Chris. Wir schauen mal, ob du das schaffst. Gut, lass dich nicht verwirren. Chris baut auf. Ich predige weiter, oder? Also, ich glaube, ja, schau jetzt da. Wahnsinn. Und Gott hat den Paulus gebracht. Das ist ja nur so spannend, so ein spannender Bemerkung. Oder? Der Paulus und der Petrus sind ja vom Heiligen Geist extrem gebraucht worden. Und ich habe mir einen Gedanken gemacht, beim Petrus heisst sogar der Schatten von ihm Menschen geheilt. Und beim Paulus heisst seine Schweißtücher. Ich habe mich dann gefragt, was ist besser? Aber es ist ja nicht eine wichtige Frage für dich. Ich dachte, wenn ich den Paulus, was würde ich mir wählen, oder? Aber es ist überhaupt nicht wichtig für den Punkt. Es ist mir einfach aufgefallen, oder? Beide haben so ein Special Highlight gehabt, so ein Special Effekt, würden wir heute sagen, oder? Aber wie auch immer, es geht ja nicht um das. Es geht ja um einen folgenden Punkt. Ich meine, du bist kein Paulus, kein Petrus, aber Gott hat auch eine Berufung für dein Leben. Du musst nicht kopieren, du bist individuell mit Gott unterwegs. Der Punkt ist ja die Frage, wie können wir erweckt leben in dieser Begeisterung und in dieser Leidenschaft für Jesus? Und was der Paulus dann erlebt hat mit seinen Jungs, ist wirklich so eine klassische Erweckung, wo dann ganz viele Leute zum Glauben gekommen sind. Aber es hat eine Voraussetzung gehabt. Es hat eine Taufe gebraucht auf Jesus, die Erfüllung mit der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich merke bei uns, ich habe das nicht erlebt mit den Schweißtüchern oder dem Schatten, aber wir erleben manchmal so Vorgeschmäcker. Ich bin letzten Sonntag mit dem Johnny, mit meinem jüngsten Bruder, der mit seiner Frau der Orbald Obi Community leitet bei uns, bin ich ins ICF Tessin. Und ich habe dort predigt. Und mit Übersetzung natürlich. Und während der Predigt merke ich schon, hey, es ist wirklich eine Kraft da. Und weißt, wie spürst du Kraft, wenn du predigst? Das ist, wenn du nachher für das Gebet aufrufst, wenn die Leute kommen. Das ist wirklich etwas, was du messen kannst. Oder, irgendwo einfach ist ein guter Indikator. Und ich habe gebetet, zum Schluss habe ich gesagt, wenn ich noch ins Gebet vertiefen kann. Und es war so laut bei dem Schlagzeug, wir haben die Leute kaum gehört. Gell? Ich so, was hast du gesagt? Genau. Aber hey, es sind so viele Leute gebeten. Und Johnny und ich, wir haben Akkord gebetet, würde ich mal sagen, einer nach dem anderen. Und wir haben gemerkt, hey, wir haben etwas erlebt miteinander. Und ich bin auch euch so dankbar, oder? Ihr habt mich wie freigesetzt. Für das auch. Ich bin nachher heimgekommen, komme ein WhatsApp über. ICF Luzern, genialer Gottesdienst gewesen. Mega gute Atmosphäre. Hey, mega cool. Und dann vom ICF Zug, hey, mega guter Gottesdienst, mega gute Atmosphäre. Ich dachte, yes, oder? Wir machen Luzern morgen Gottesdienst in Zug und ich kann ins Tessin. Genau. Weil einfach das Wetter ist besser dort, oder? Und ich habe gemerkt, nein, weil es ist wirklich so schön, hey, Gott hat uns dort können brauchen. Und verstehst du, es geht heute nicht um die spektakulären Sachen. Was es geht, ist um eine Gruppe von Menschen, und das sind mehr als Kirche, die miteinander sagen, wir möchten erweckt leben. Und es braucht Gemeinschaft, Treue, Stand. Und ich hatte so viele fünf Lehren mitgenommen aus dem Abschnitt, den ich mit dir noch anschauen möchte. Kann man die mal einblenden. Also genau, erweckte Menschen leben in Gemeinschaft. Denn erweckte Menschen sind treu und standhaft. Die 12 hat es gebraucht, die jahrelang durchgehabt haben. Denn erweckte Menschen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erweckte Menschen akzeptieren geschlossene Türen und suchen die offenen. Und erweckte Menschen wollen etwas bewegen. Und ich möchte die Message noch enden, ganz simpel, nochmal mit dem Zitat aus der Wuppertaler Studienbibel mit einem uralten Kommentar. Es ist etwas Grosses, wenn Menschen aus einem armen und engen Christentum herauskommen, zu der eigentlichen Wahrheit und Fülle des Lebens in Christus. Es ist für alle Zeiten und auch gerade für unsere Gegenwart entscheidend wichtig zu wissen, eigentliches Christsein ist Geistesempfang und Leben im Heiligen Geist. Yes. Und jetzt, wenn du dich fragst, Joel, ich möchte auch angesteckt werden, ich möchte auch fresh sein, ich möchte auch erweckt leben. Hey, such dir eine Gemeinschaft. Wir im ICF haben eine Haufen Gruppen, vielleicht bist du von einer anderen Kirche da, es gibt sicher Gruppen. Und weißt du, die Gruppen müssen nicht immer mega spektakulär sein. Sondern es braucht auch eine Gruppe von Leuten, die ehrlich ist miteinander, Leben teilt, in der Bibel studiert, zusammen betet und einfach authentisch ist, das Leben miteinander lebt. Und such dir Ort, wie zum Beispiel Celebration oder irgendeinen Worship-YouTube-Kanal, wo das Feuer auch immer wieder kommt, die Fülle mit dem Heiligen Geist. Wenn du noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Wenn du das Gefühl hast, du hast die Kraft vom Heiligen Geist noch nicht empfangen, komm zu uns, wir können für dich beten. Pack deine Baustelle an in deinem Leben. Und ich glaube wirklich, wir werden sehen, wie Gott 12 Männer kann brauchen. Ja, interessanter ist 12 Stämme, 12 Jünger, die 12 Männer in Ephesus, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Einfach, ich liebe halt so Parallele in der Bibel, weil es immer ein Prinzip aufzeigt, wo wir einfach zusammenkommen dürfen und sagen, wir geben uns dir hin, so wie es Tyra und Samira gemacht haben. Wir sind nicht perfekt, weit davon entfernt, und wir gehen zusammen durchs Leben. Wir leben als Jünger Gottes und wir sind parat, uns vom Heiligen Geist brauchen zu lassen. That's it. Das ist das Erfolgsgeheimnis von einem erweckten Leben. Genau. Ich hätte es gerne ein bisschen komplizierter gemacht, aber ich kann es nicht komplizierter machen. Es ist Apostel 19, Vers 1 bis 12. Ich würde mega gerne aufstehen und dass wir miteinander beten können. Die Band kann schon langsam vorkommen. Und nachher gehen wir dann rein noch in einen zweiten Teil, wo wir Gott zusammen anbeten. Und vielleicht merkst du, dass es dir ein bisschen ähnlich geht wie diesen 12 heute Morgen, oder? Du sagst, irgendwie, ich habe viel Wissen, ich habe viel Treue, ich habe viel Standhaftigkeit. Was mir schon ein bisschen fehlt, ist so die Flamme. Was mir fehlt, ist so die Kraft vom Heiligen Geist. Was mir fehlt, ist die Dynamis, so der Dynamit, der etwas verändert. Dann streck dich doch auf, du darfst auch die Hände heben, oder wie du willst, und wir beten, dass wirklich der Heilige Geist kommt, dass er in uns wirkt, aber dass er auch auf uns fällt. So wie wir es gelesen haben bei diesen 12 in der Apostelgeschichte, Kapitel 19. Vater im Himmel, ich danke dir nochmal für das, was wir heute Morgen erleben dürfen, für die Einsegnung, für die Taufen, einfach für die begeisternde Atmosphäre, wenn du etwas veränderst. Und erweckt Leben, das ist unser Jahresmotto. Und es ist etwas, wo wir wirklich das Gefühl haben, wir haben es von dir empfangen, wo wir in dieser Retrette waren, wo du geredet hast. Es ist nicht einfach irgendeine gute Idee oder etwas, was wir irgendwo abgeschrieben haben, sondern das, was wir das Gefühl haben, das dran ist für uns als Kirche. Im ICF Zug, Luzern, Altdorf, Tessin, für uns als Kirche miteinander, dass wir dürfen erweckt leben. Jeder in seiner Familie, in seinem Ort, in seiner Kleingruppe und so weiter und so fort. Und Vater Himmel, es gibt wahrscheinlich auch viele Leute da drin, die sagen so, ich gehöre eher zu diesen 12. So den Rahmen habe ich lese vielleicht meine Bibel, ich habe irgendeine Gruppe und so weiter und so fort. Aber von dieser Dynamis, von dem habe ich wenig erlebt bis jetzt. So wie die 12, oder? Aber dann hat es eine Veränderung gegeben und das ist wirklich so unser Wunsch. Und das ist wirklich auch so der Bibelvers, den ich jedes Mal im Frühgebet vorlese, weil er immer wieder mir aufs Herz kommt, das ganze Jahr schon mich mega beschäftigen. Und ich möchte dir einfach den auch noch vorlesen. Es ist eine Prophetie aus dem Alten Testament vom Buch Joel, lustigerweise, was heisst, am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden, die Jüngeren werden euch, unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Dienerinnen und Diener oder Sklaven, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und auch sie werden prophetisch reden. Auf gut Deutsch, jeder, der das will. Es gibt wie einfach, sind junge, alte Männer, Frauen, Sklaven, freie Menschen hier inkludiert. Und Vater, ich bitte dich, dass du jetzt wirklich da bist. Und dass du wirklich kommst mit deinem Heiligen Geist. Vielleicht ist die eine oder andere Person da, die das erste Mal das erleben darf. Wie es ist, wenn einfach so ein Salbe kommt. Was ist, wenn es so ein Dynamis kommt. Was ist, wenn man irgend plötzlich einen Gedanken hat, ein Bibelwort, ein Bild von dir, etwas, das einem nicht mehr loslässt. Und ich bitte dich, dass das jetzt passiert, dass du das verteilst heute Morgen und in diesem ganzen Jahr, dass wir als Church wirklich lernen dürfen, miteinander erweckt zu leben. Amen.